Subjektiv kurios.
Hallo, ich bin Lisa Becke und ihr seid beim Podcast Subjektiv kurios, reden übers Klarkommen. Ich sage willkommen zurück, denn dies ist der zweite Teil der Episode zum Thema Kompetenzen. Viel Freude beim Weiterhören.
Und damit würde ich quasi den anekdotischen, subjektiven Definitionsteil für Kompetenzen beenden und würde jetzt zu dem, ich sag mal, wissenschaftlicheren, fachkompetenteren Teil übergehen. Ich würde dich gerne mehr zu deinen Hintergründen befragen. Du studierst Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung. Und was hat dich denn zu diesem Studium gebracht? Was waren deine Motive, wenn ich's mal?
Also die Motivation, die speist sich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zum einen ist es ganz plain gesagt eine Unzufriedenheit gewesen in meinem beruflichen Kontext. Ich hatte halt Heilpädagogik studiert im Bachelor.
Ja.
Und dann war ich im Job angekommen und habe gedacht, okay, und das ist es jetzt. Und ich hatte einfach das große Bedürfnis, mich noch weiterzuentwickeln. Nicht irgendwo dann stehen zu bleiben in einer Tätigkeit. So interessant die auch sein mag, ne? Und auch da natürlich entwickelt man sich weiter. Auch im beruflichen Kontext, in der Praxis lernt man auch immer dazu, wenn man offen dafür ist. Aber das hat mir irgendwie nicht, das fand ich irgendwie, hat mir nicht gereicht. Ich war damit nicht so zufrieden. Und dann habe ich geguckt, okay, was kannst du noch für einen Master machen? Und hatte mich dann umgeguckt in Richtung so Beratung, fand ich immer spannend. Mhm. Gibt es auch. Gibt es als Studiengang und Mediation und sowas, gibt es auch, ist auch sehr, sehr interessant, aber alles irre weit weg. Ja. Also nichts hier, hatte ich mich zwar auch beworben, aber letztendlich nicht realistisch gewesen. Und dann bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, über diesen Studiengang. Also der ist mir plötzlich aufgefallen und ich dachte, klingt auch sehr interessant. Und dann habe ich mich reingelesen und habe gemerkt, ey, der hat ja auch diesen Zweig Beratung, weil auch Beratung in Kompetenzentwicklung gerade, auch in Begabung auch, aber in der Kompetenzentwicklung ein ganz wichtiges Thema auch ist.
Ja.
Ja, genau. Und deswegen war das für mich interessant. Ich wollte irgendwie weiter, ich wollte ja auch eine neue kognitive Herausforderung. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, so in der Berufspraxis, so also ein bisschen stumpft man halt schon ab, ne? Also ging mir so, das ist natürlich nicht generell so, dass man im Büro abstumpft, aber ich hatte das Gefühl, nee, das ist es noch nicht und ich möchte gerne noch irgendwie weiter, möchte noch woanders hin. Genau.
Ja, wie passend, dass es dann ausgerechnet Kompetenzentwicklung auch ist, ne? Also es hat dann noch so eine persönliche Komponente, so weil du eben weiter wolltest für dich, weil du deine Kompetenzen erweitern wolltest, weil du nicht stehen bleiben wolltest und dann ist es ausgerechnet dieses Studium geworden.
In gewisser Weise, ja, sehr passend, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Okay. Was macht man denn hinterher, wenn man sowas studiert?
Also ich glaube, die Tätigkeitsfelder, die sind so breit gefächert, wie die Leute, die es machen. Also, weil letztendlich, du kannst dieses Studium machen, egal was du vorher gemacht hast. Das ist kein sogenanntes konsekutives Studium, dass du vorher, weiß ich nicht, soziale Arbeit oder irgendwas studiert haben musst, um das zu machen, sondern es ist völlig wurscht. Du brauchst einen Bachelor. Und dann kannst du das machen. Und dementsprechend kommen die Leute von überall her, die das machen, also aus allen Fachrichtungen. Und haben natürlich auch unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Motivationen, mit denen sie dieses Studium machen. Und gehen dann eben auch raus und machen dann unterschiedliche Sachen.
Ja.
Und ja, was du damit machen kannst, das hängt letztendlich ganz, ganz doll von deinem Interesse ab. Letztendlich, so speziell dieses Fach ist, so breit ist der Bereich, wo er letztendlich Anwendung findet. Weil Kompetenzen hast du überall. Überall, wo Menschen sind, begegnen dir Kompetenzen und Kompetenzentwicklung, weil ja, Menschen nur mal irgendwie auch so den Drang haben und das Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln. Und wenn sie es nicht haben, naja, dann arbeiten sie auch vielleicht in einer Firma, wo die Firma sagt, naja, wäre schon gut, wenn du hier mal noch irgendwie was drauflegst.
Ja.
Also es ist völlig breit. Also du kannst natürlich in den Schulkontext gehen, du kannst in die Beratung gehen, du kannst aber auch in Firmen gehen, in große Firmen in den Bereich Human Resources. Gibt es auch viele, die halt aus der Wirtschaft kommen vorher und dann auch dahin gehen. Ne? Oder auch Leute, die aus der Geisteswissenschaft kommen, die einfach nochmal irgendwie was anderes, okay, dann, was Praktischeres lernen wollen.
Um es nochmal greifbarer zu machen, hast du vielleicht hast du Personen im Hinterkopf, von denen du weißt, so, die haben das studiert und die machen jetzt diesen oder jenen Job? Also wohin kann es gehen?
Also ich kenne auf jeden Fall einige, die in Richtung Human Resources gegangen sind. Mhm. die eben in großen Firmen eben den Mitarbeitenden helfen, sich weiterzuentwickeln oder auch gucken, wer passt überhaupt so von den Kompetenzen her. Und da geht es eben auch nicht nur um diese Fachkompetenzen, ne, sondern eben auch um soziale Kompetenzen. Also es ist ein großes Feld wirklich. Also auch in diesem reinen Bereich Human Resources ist es ein großes Thema. Dann sind auch einige in die Lehre gegangen, also auch in die Hochschullehre oder arbeiten jetzt im Hochschulkontext. Alles, was mit Bildung zu tun hat.
Was habe ich denn als Laie und Mitglied dieser Gesellschaft davon, dass es dieses Studium oder diesen Forschungszweig gibt? Oder was haben andere Gesellschaftsmitglieder davon?
Na, die können hoffen, dass das Studium letztendlich Leute ausspuckt, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Da bin ich auch sehr optimistisch, wenn ich meine, die Studierenden kenne ich ja auch und ich kenne auch die Inhalte des Studiums. Insofern denke ich, dass wir da auch einen wertvollen Beitrag leisten können. Mhm. Was du jetzt ganz individuell davon hast, das hängt natürlich ganz doll von deinen Interessen ab und von dem, was du willst, wo du hin willst und wo sich quasi deine Biografie mit deinen Zielen, mit dem, was Leute, die dieses Studium absolviert haben, leisten, überschneiden. Also wo gerätst du dann zufällig mal in eine Beratung, wo jemand arbeitet, der sowas studiert hat?
Ja, okay.
Das kann ja alles Mögliche sein. Und das müssen auch nicht Leute sein, die jetzt genau das studiert haben, aber die generell zur Kompetenzerweiterung.
Ja, okay, verstehe. Zum Thema Kompetenzberatung und Kompetenzfeststellung, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Mhm. Wir haben ja vorhin so ein bisschen die Umfrage ausgewertet, darüber philosophiert, wie andere Menschen Kompetenzen definieren, was andere Menschen darunter verstehen. Was ist denn die offizielle Definition von Kompetenz, die wissenschaftliche meinetwegen? Oder gibt es mehrere Definitionen von Kompetenzen, die hier mal erzählt werden sollen?
Also es gibt tatsächlich nicht die Definition. Das hatte ich auch vorhin, es um die Umfrage ging, schon mal so ein bisschen angerissen.
Ja.
Es gibt nicht die Definition und man ist sich da auch nicht so ganz einig, was Kompetenz und Begabung, was das eigentlich meint.
Mhm.
Worauf man sich einigen kann, glaube ich, ist, dass es eben nichts Greifbares ist. Dass es irgendwas ist, was Menschen konstruieren. Leute, die sich damit auseinandersetzen, die halt sagen, okay, ich definiere das so. Natürlich gibt es ein paar Leute, die da schon lange forschen auf dem Gebiet und die dann eben auch Definitionen gefunden haben. Aber die unterscheiden sich dann teilweise auch sehr. Also letztendlich runtergebrochen kann man, glaube ich, sagen, unter Kompetenz wird verstanden eine Mischung aus Fähigkeit, also von Können, Wissen und Wollen, das alles gemeinsam, dass das vorhanden ist quasi und man damit ein Problem, vor das man gestellt wird, auch lösen kann. Also dann bin ich kompetent. Wenn ich etwas kann, wenn ich Wissen zu einem Thema habe und wenn ich auch Bock drauf habe, dieses Problem zu lösen, dann kann ich es auch.
Ja, da wollte ich gerade darauf hinaus, dass ich das auch nochmal sehr interessant finde, dass diese Komponente Wollen mit dabei ist, die viele vielleicht ausklammern oder gar nicht daran denken. Ne? Also ich kann so viel Wissen und Fähigkeiten in mir tragen, es nützt mir aber nichts, wenn ich sozusagen nicht die Willenskraft habe oder den Willen dazu, die auch wirklich auszuleben, anzuwenden, zu verwirklichen oder vielleicht auch noch mehr dazu zu gewinnen.
Ja, voll. Aber ich würde auch nicht unterschreiben, dass die in jeder Kompetenzdefinition drin ist.
Okay.
Diese Dimension.
Mhm.
Aber ich finde es einem auch ganz wichtig.
Ja.
Auf jeden Fall. Weil, also nicht nur, dass ich Wissen und Können mir leichter aneignen kann, wenn ich Bock habe. Das kommt ja auch dazu. Also Lerntheorie. Ne? Ich muss Bock haben.
Ja.
Also ich muss nicht, aber es ist natürlich wesentlich leichter, wenn ich Bock habe.
Ja.
Und das dann letztendlich auch vom Wissen und Können ins Tun dazu kommen. Dafür brauche ich einfach die Lust, den Spaß, die Freude, die Motivation. Sonst mache ich nicht. Da kann ich wissen und können, wie ich will, aber dann tue ich es vielleicht trotzdem nicht.
Hm. Ja, ich denke halt auch, dass der Wille, dass das Wollen sozusagen auch erst dadurch entsteht, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe schon ein paar Mal Wissen bewiesen oder ich konnte Wissen schon mehrfach anwenden. So, ich habe mich selbst als selbstwirksam erlebt und das macht ja Spaß. So, ich kann das und ich gehe darin auf und deswegen lohnt es sich, das zu wiederholen. Und daraus kann dann vielleicht ein noch viel stärkeres Wollen kommen. Kann. Stimmst du dem zu?
Teilweise. Also ja, okay. Kann. Brauchst du aber nicht unbedingt. Also natürlich, wenn du von außen ein positives Feedback bekommst, kann das dafür sorgen, dass du noch mehr Lust kriegst, das zu machen. Ne? Wenn die Leute sagen oder wenn du auch merkst an dir, du kannst es. Aber selbst wenn du merkst, du kannst es nicht besonders, kannst du trotzdem Spaß dran haben. Und trotzdem sagen, ey, ich mache das weiter. Ich sack zwar voll da drin, ne? Aber es macht mir trotzdem Spaß. Ich habe Freude in dem Moment, wo ich es mache.
Genau, ich meinte auch gar nicht so dieses externe Feedback. Also das hat, daran hatte ich tatsächlich gerade gar nicht gedacht, sondern einfach nur die Freude am Prozess. Ne? Also die Freude an der Selbstwirksamkeit, ich probiere etwas aus, ich wende Wissen und Fähigkeiten an und selbst wenn es schief geht, spüre ich sozusagen trotzdem mich selbst in dem Moment, weil ich es mit meinem Kopf mache, weil ich es mit meinen Händen mache und wenn dabei noch was rauskommt, ja, umso besser so. Und wenn ich davon mehrere Erfahrungen sozusagen sammle, das mehrfach gemacht habe, so, dann kann ja ein noch viel größeres Wollen, also als diese eine Komponente entstehen.
Ja, ich denke schon.
Ja. Also unabhängig von anderen, die mir vielleicht sagen, boah, das hast du aber gut gemacht. Ne? Mhm. Also nicht diese Bestätigung von außen, das meinte ich damit gar nicht so wirklich.
Also es geht rein um die den inneren Spaß daran, die innere Freude, die du selbst in dem Moment hast.
Genau, nennen wir es vielleicht auch intrinsische Motivation.
Ja, genau. Ja. Den Begriff habe ich gerade tatsächlich gesucht.
Sehr gut. Okay, jetzt erlaube ich mir mal ein Bewertungsschema aufzumachen. Gibt es gute und gibt es schlechte Kompetenzen?
Nee, also ich merke einen inneren Widerstand, wenn du Bewertungsschema sagst.
Ja, wahrscheinlich berechtigt.
Und nee. Ja. Also jede Kompetenz hat ihre Berechtigung. Wenn sie die nicht hätte, dann würde ich sie ja nicht ausüben. Wenn ich sie per Definition, wenn ich sie nicht ausübe, erlange ich sie nicht. Denn zum Entwickeln von Kompetenzen bedarf es auch Übung.
Mhm.
Also das mehrfache Ausüben einer Tätigkeit. Mhm. Wenn sie keinen Sinn hat, dann übe ich sie nicht aus.
Okay, Kompetenzen sind ja im weitesten Sinne immer gut, weil sie ja einen Sinn erfüllen, aber je nachdem, wie sich die Anwendung dieser Kompetenz jetzt auf andere auswirkt, kann sie ja durchaus dann auch als schlecht gelten.
Bleiben wir bei der Kompetenz, ich ersinne mir einen Plan, ich kann mir einen Plan ausdenken. Das ist eine super Sache. So, wofür ich diese Fähigkeit dann aber nutze und wenn ich sie nutze, um anderen Menschen zu schaden, dann wird quasi die Art, wie ich sie ausrichte, wie ich sie kanalisiere, wie ich sie anwende, das ist das Problem und nicht die Kompetenz an sich.
Ja.
Klar, natürlich kann jemand anders das so verstehen wie, dann ist ja die Kompetenz schlecht. Dann haben wir eine unterschiedliche Meinung und eine unterschiedliche Ansicht zu dem Thema. Ich würde sagen, Kompetenz und Ziel der Anwendung sind absolut voneinander zu trennen. Die Motivation hinter der Anwendung.
Ja.
Ich dachte, deine Frage wäre so gemeint, gibt es sinnlose Kompetenzen? Also gibt es welche, die sinnvoll sind und die sinnlos sind? Und da würde ich auch sagen, nein.
Das wäre eine andere Frage,
ach, genau.
Ich habe noch die Frage gehabt, gibt es denn Kompetenzen, die keiner braucht?
Ach ja.
Genau.
Würde ich auch sagen, nein. Denn wenn ich etwas tue, habe ich immer einen Sinn dahinter. Ja, ich tue es nicht, wenn es keinen Sinn hat. Und wenn ich es halt öfter tue, dann kann eine Kompetenz daraus entstehen. Also dann kann ich diese Fähigkeit verbessern. Und wenn der Sinn dahinter nur ist, ich habe Spaß, dann ist es auch ein Sinn. Also Sinn und Ziel ist halt nicht immer gleich. Kannst du mir folgen?
Ja.
Okay, gut. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich werfe alles durcheinander. Klar, in der Definition ist es so, dass eine Kompetenz immer für die Lösung eines Problems und für das Erreichen eines Ziels halt da sein sollte.
Mhm.
Aber letztendlich, wenn wir uns davon mal loslösen, wenn ich Freude an etwas habe, dann ist es vielleicht nicht jetzt unbedingt mein gestecktes Ziel im Vorfeld, aber ich tue eine Tätigkeit, was weiß ich, wenn es ist, ich rolle einen Ball hin und her.
Mhm.
Da könnte jetzt jemand, der von außen drauf guckt, sagen, das ist aber sinnlos, was ist denn das für eine Kompetenz? Ich kann das aber in meinem Verständnis in irgendeiner Weise zur Perfektion bringen, indem ich halt in einem ganz bestimmten Winkel oder was auch immer, dann würde ich sagen, ja, das ist auch eine Kompetenz. Und auch wenn jemand, der von außen drauf guckt, sagt, das braucht doch kein Mensch.
Ja, wenn der Sinn dieses Ballspiels ist, sich zu entspannen oder die Koordination zu schulen, dann ist sie ja für denjenigen, der dieses Ballspiel ausführt, auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, nicht mal unbedingt. Also auch wenn ich das von außen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn der einfach in irgendeiner Weise Freude daran hat, dann ist es doch gut. Mhm. Ist halt die Frage, ne? Muss das dafür unbedingt dieses ausgefeilte Ballspiel sein? Oder reicht es einfach, wenn man dann irgendwie einen Ball hin und her haust und es ist egal, wie der fliegt, dann würde ich sagen, es ist keine Kompetenz in dem Sinne, dann ist es halt einfach eine Tätigkeit. Mhm. Aber wenn sich aus dieser Tätigkeit, die man immer wiederholt, auch eine gewisse Raffinesse entwickelt, dann würde ich sagen, ja, es ist durchaus eine Kompetenz, es ist eine Fähigkeit, die jetzt nicht unbedingt jeder hat. Ich würde sagen, es gibt keine Kompetenzen, die niemand braucht. Weil letztendlich, wie gesagt, wenn du sie ausgefeilt hast, heißt das, du hast es schon öfter gemacht. Das heißt, du hast irgendeinen Grund gehabt, das zu machen. Dann hast du dir irgendwie Freude gemacht und dann hat sie doch ihren Sinn erfüllt.
Mhm.
Okay. Die Tätigkeit und die Kompetenz, die du daraus entwickelt hast. Dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt alltagstauglich ist, dass du dein Leben jetzt nicht damit bestreiten kannst, dass du einen Ball in einem 63-Grad-Winkel exakt rollern kannst, okay,
ja.
Das ist was anderes. Aber letztendlich, wenn du für dich sagst, ey, da habe ich einen Nutzen von und ich kann das, ich weiß, wie man es macht, ich kann es ausüben und ich habe Bock drauf, dann ist doch gut.
Gibt es denn, du hattest das auch schon so ein bisschen angeschnitten, gibt es denn Kompetenzen, von denen du sagst, ja, die einen grundsätzlich alle Menschen?
Ja, da würde ich eben wieder die Fähigkeit erstmal zum Überleben nennen. Wobei eben, wie gesagt, da kann man sich streiten, ist das eine erworbene Kompetenz oder ist das ein angeborener Instinkt, eine angeborene Fähigkeit, eine angeborene Begabung irgendwo?
Mhm.
Und die Lernfähigkeit, auf jeden Fall, würde ich hier die Lernfähigkeit ganz doll herausstellen. Ansonsten sind die Kompetenzen der Menschen so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Ich glaube, es kommt sicherlich darauf an, wie sehr man das jetzt aufdreselt.
Ja. Wie können denn Kompetenzen festgestellt werden? Also was gibt es für Möglichkeiten, Kompetenzen zu diagnostizieren, sage ich mal? Und ja, womit hast du vielleicht auch schon gearbeitet?
Da kenne ich zum Beispiel den Profilpass oder den Talentkompass gibt es auch. Oder das CODE-Verfahren sozusagen. Mhm. Selbst gemacht habe ich tatsächlich bisher ausführlich nur den Profilpass. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ist ein richtig geiles Ding. Also du brauchst auf jeden Fall Zeit. Du brauchst richtig viel Zeit und bekommst dann ganz viele Fragen gestellt, die du halt für dich ausfüllen musst. Da geht es eben so um, was ist dir wichtig? Wo liegen deine Ziele? Wo liegen deine Interessen? Wo liegen deine Fähigkeiten? Auch wo liegen deine Ressourcen außerhalb? Wird erstmal viel gesammelt, dann wird das Ganze verdichtet und aussortiert.
Okay.
Und dann verdichtest du das quasi immer mehr,
ja.
Dass du quasi auf eine Essenz kommst am Ende, was eigentlich jetzt so das Thema ist oder die Themen, die gerade ganz besonders brennend sind.
Mhm.
Und dann kannst du es auch noch einen Schritt weiter gehen und dir eine Timeline quasi aufstellen, bis wann du die einzelnen Schritte, um diese Ziele zu erreichen, gegangen sein willst. Du kannst aber auch dir diese Übersicht einfach verschaffen. Manche hängen das sogar auch an Bewerbungsunterlagen an. So, was sie denn so bei sich auch für Fähigkeiten und ja, Interessen gefunden haben.
Mhm.
Einfach um sich selber auch greifbarer zu machen als Persönlichkeit, als Mensch.
Ja, um sich nochmal ein bisschen mehr herauszustellen, nicht nur diese 0815-Bewerbung sozusagen abzuliefern. Ja. Es gibt auch Kompetenzberatung. Also man kann zu seinen Kompetenzen beraten werden oder wie man die Kompetenzen erweitern, stärken kann.
Das nennt sich Kompetenzberatung. Letztendlich geht es aber darum, dass du mit einem bestimmten persönlichen Problem oder mit einer Herausforderung oder mit einer persönlichen Fragestellung oder einem gefühlten Dilemma in diese Beratung reingehst. Dann wird erstmal geguckt, wie genau stellt sich das dar.
Ja.
Und dann kommen eben diese Diagnostik-Tools zum Einsatz, was du vorhin auch genannt hast. Ne? Also in meinem Fall wäre es das TOP.
Mhm.
Da werden extrem viele unterschiedliche Tests gemacht. Das ist auch sehr aufwendig. Und spuckt dir eine Tabelle aus am Ende mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Werten.
Mhm.
Und aufbauend auf dieser Tabelle kannst du dann halt gucken, wo kann man ansetzen.
Okay.
Also das ist extrem kompliziert. Das ist wirklich extrem kompliziert.
Aber diese TOP-Methode, die basiert auf dieser Psi-Theorie von Julius Kuhl.
Ja.
Also und da geht es um eine ganz systemische Sicht. Also man schaut nicht nur darauf, welche klassischen Persönlichkeitsmerkmale hast du in dir, sondern wie interagieren diese Persönlichkeitsanteile mit anderen Systemen in dir? Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, du hast vielleicht die Absicht, morgen joggen zu gehen, aber dich hält etwas davon ab. Also irgendein anderes System in dir sozusagen hemmt dich darin, dieses Vorhaben umzusetzen und dann zu schauen, wie können Kompetenzen gestärkt werden, dass derjenige dann auch wirklich Vorhaben XY umsetzt?
Also es sind ganz viele unterschiedliche Werte und ja, genau so ist es. Die stehen halt auch miteinander in Bezug. Also man kann dann eben zum Beispiel schauen, ein Wert, wenn der besonders niedrig ist und gleichzeitig ist ein anderer Wert besonders hoch oder auch besonders niedrig, da kann man dann eben Interpretationen von ableiten. So, was ist da jetzt genau los? Oder ein Wert erklärt halt mehr oder weniger, wo das Problem liegt. Also es ist unglaublich komplex und auch schwierig, jetzt hier in zwei Sätzen zu erklären. Aber man kann letztendlich ist es auch nur ein Tool, es löst nicht das Problem, ne? Aber es kann eben eine Hilfestellung sein über diese unterschiedlichen Stimmungen, Motive, also es geht um bewusste Motive und unbewusste Motive, das wird zum Beispiel angeschaut. Mhm. Es gibt einen kleinen Einblick.
Eine Momentaufnahme.
Ja, und auch, okay. Man muss sich ja vor Augen halten, letztendlich ist es diese Wertetabelle ist ja kein Widerspiegeln des Innersten, sondern beruht auf Antworten, die derjenige gegeben hat.
Mhm.
So, wir gehen natürlich davon aus, dass das auch das Innere irgendwie widerspiegelt, aber letztendlich bleibt es eine These, dass es so ist.
Mhm.
Ne? Und die kann halt helfen. Aber ich bin halt der Meinung, das muss halt immer in irgendwie einen Beratungskontext auch also sonst hat es auch keinen Sinn. Also du kannst es als Unterstützung nehmen.
Ja.
Also es kann auch eine richtig coole Unterstützung sein, keine Frage. Aber es ist halt auch wirklich zu komplex, um das jetzt hier...
Ja, alles gut. Okay, aber es ist halt ein Tool sozusagen in der Kompetenzberatung und parallel dazu oder danach findet dann auch nochmal ein Gespräch sozusagen zu diesen Testergebnissen statt und dann schaut man eben, okay, wie kann man denjenigen unterstützen.
Genau. Also das ist nur ein Instrument, das dazu dient. Letztendlich im Rahmen von einer lösungsorientierten Beratung, das ist eigentlich eher das Thema, eine lösungs- oder ressourcenorientierte Beratung zu geben und dann kannst du dieses TOP...
Ja.
mit als ein Instrument nutzen,
ja.
Damit derjenige zu seiner Lösung kommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Also du kannst ja nicht von außen kommen und sagen, hier, das ist deine Lösung,
ja.
Oder diese und jene Kompetenzen, die müsstest du jetzt stärken, sondern...
die Lösung steckt im Klienten.
Richtig, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und die Aufgabe einer Beraterin, eines Beraters wäre dann quasi durch geschicktes Fragen denjenigen auf seinem Weg zu begleiten, seine ganz individuelle Lösung für sich zu finden. Und eine Unterstützung kann dabei eben auch so ein das TOP sein.
Ja, also ich habe ja selber auch die Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und musste dann einfach feststellen, so, aha, krass, von diesem Tool habe ich noch nichts gehört oder in dieser Ausbildung zumindest nichts gehört. Kann auch sein, dass ich es einfach vergessen habe und es wurde nur so am Rand angeschnitten, aber war mir auf jeden Fall bis dato neu. Umso schöner, dass es jetzt auch mein Horizont erweitert.
Kommt auch, glaube ich, nicht so häufig vor.
Mhm.
Also letztendlich kannst du auch eine super ressourcen- und lösungsorientierte oder systemische Beratung machen ohne dieses Tool. Es ist eine schöne Erweiterung.
Ja.
Es ist eine schöne Erweiterung, auf die du zurückgreifen kannst. Wenn es denjenigen interessiert, wenn er das Gefühl hat, das könnte ihm nochmal helfen, sich selbst auch besser zu verstehen, mal einen tieferen Einblick auch zu bekommen.
Mhm.
Auch in Dinge, die er vielleicht so gar nicht so formulieren kann.
Mhm.
Aber wo man dann eben guckt, okay, hier über dieses Tool hat sich bei dir gezeigt, hier dieser und dieser Wert ist so und so oder diese und jene Werte sind so und so, das lässt darauf schließen, dass es bei dir vielleicht gerade so und so ist. Und dann kann man gucken, okay, was kann man mit diesen Gegebenheiten jetzt machen? Wo liegen deine Ressourcen? Wo liegen vielleicht Schwächen im Moment? Ne? Und wo passt vielleicht auch einfach was nicht zusammen? Weil manchmal kannst du unterschiedliche Werte haben, die erstmal okay sind. So, ne? Also wo man sowieso nicht von schlecht und gut reden möchte, ne? Aber wo man einfach Probleme daraus ablesen kann, dass bestimmte Werte nicht zusammenpassen.
Mhm.
Also bei Motive ist ja zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn du bewusst andere Motive hast als unbewusst, also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin sehr leistungsorientiert, bewusst, aber in einem Test, der quasi die unbewussten Motive erfragt, zeigt sich halt, nee, eigentlich ist das Leistungsmotiv gar nicht so stark. Eigentlich willst du gar nicht unbedingt Leistung bringen. Eigentlich ist es eher das soziale Motiv. Ne?
Ja.
Du möchtest halt gerne angenommen sein. Oder es ist das Machtmotiv. Du möchtest gerne, es klingt so negativ, Macht, aber es geht letztendlich um Einfluss.
Mhm.
Du möchtest führen, du möchtest halt Einfluss auf andere nehmen. auch im positiven Sinne, ne? Das ist nicht negativ gemeint. Mhm. Aber, oder das, du hast das Freiheitsmotiv ganz stark oder so.
Oder vielleicht auch einfach die Freude am Lernen. Also.
Ich rede jetzt erstmal nur in den Kategorien,
die du kennst,
von den, die dort auch vorkommen,
ja,
in diesem TOP. Und das sind eben Leistung, Anschluss, mhm, Macht und Freiheit. Mhm. So, und wenn das nicht zusammenpasst, also wenn du zum Beispiel von dir sagen würdest, ja klar, ich bin leistungsmotiviert, ich will in meinem Job immer alles geben, und bei den unbewussten Motiven ist eher, eine Leistung ist eigentlich so gar nicht dein Thema, sondern du willst eigentlich frei sein. Du willst eigentlich dein eigenes Ding machen. Und dann kann es halt sein, dass es unter anderem eben daran liegt, warum du in deinem Job unglücklich bist.
Ja.
Oder warum, ja, keine Ahnung, sich dein Leben einfach nicht so gestaltet, warum du Hemmungen hast in bestimmten Bereichen. Das ist jetzt ein Beispiel von ganz, ganz vielen.
Ja, aber ich glaube, ein wichtiges Beispiel, was auch unsere HörerInnen sozusagen vielleicht hin und wieder beschäftigt.
Also es ist ein richtig cooler Einblick, es ist ein richtig cooles Tool, aber es ist nicht, ersetzt nicht die Beratung oder die
Gesprächsführung.
Anderen, genau, die Gesprächsführung, die ganzen anderen Strategien, mhm, die man noch, und die ganzen anderen Möglichkeiten, die man noch ausschöpfen kann in einer guten, ressourcenorientierten, systemischen Beratung, in welcher Form auch immer die Beratung stattfindet. Es ist ein Hilfetool.
Ja. Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage, die habe ich dir im Vorfeld nicht gestellt.
Da bin ich immer ganz groß drin.
Was bedeutet inkompetent? Bedeutet das einfach nur das Nichtvorhandensein von Kompetenzen? Und kann sowas auch festgestellt werden?
Doch, die Frage hast du gestellt.
Ja, habe ich gestellt? Ja,
war ich mir nicht mehr sicher. Okay. Ich tue mich immer schwer mit dem Begriff inkompetent.
Mhm.
Also weil ich ihn halt auch kennengelernt habe, als, vor allem als Abwertung,
mhm,
obwohl er durchaus seine Berechtigung hat. Und ich würde sogar sagen, wir sind in den allermeisten Bereichen inkompetent. ja, ich denke, von Inkompetenz spricht man dann, wenn du irgendeine Anforderung hast und die mit deinen Kompetenzen, die du hast, nicht erfüllst. Also du hast ein Problem, ganz konkretes, du würdest ein gewisses Maß an bestimmten Kompetenzen benötigen, um dieses Problem zu lösen. Und das hast du nicht. Also entweder hast du das Wissen nicht, du hast das Können nicht, oder du hast auch einfach vielleicht keinen Bock.
Ja.
So. Und deswegen kannst du dieses Problem nicht lösen. Oder willst du es nicht lösen.
Oder was mir auch einfällt, dass du vielleicht ein großes Portfolio an Kompetenzen hast, aber du bist nicht anpassungsfähig. Also du bist nicht flexibel genug, um dich an die entsprechende Situation anzupassen und diese Kompetenzen dann auch anzuwenden.
Das ist ja auch wieder eine Form von Kompetenz.
Stimmt. War jetzt aber noch so ein erweiternder Gedanke.
Ja, absolut.
Ja. Okay.
Ich glaube, dass wir am meisten halt im Berufskontext von Inkompetenz sprechen, ne? Weil da hast du halt klare Anforderungen und entweder jemand erfüllt die oder eben nicht. Und das finde ich auch total in Ordnung, dass wir dann von Inkompetenz sprechen. Was ich halt immer an diesem Begriff nicht mag, ist, dass an diesen Begriff Inkompetenz dann eben auch gleich auf der Wert geknüpft ist, dieses Menschen, ne?
Ja.
Dann halt, ja, der ist inkompetent, pff, so, der ist, ja, ja, der ist dann auch gleichsam als Mensch weniger wert, sozusagen. Mhm. Und das ist das, weshalb ich mich mit diesem Begriff so schwer tue, obwohl er erstmal eigentlich das nicht mit beinhaltet. Also man kann schon sagen, wenn jemand nicht zum Ziel kommt mit den Kompetenzen, die er hat, die nicht ausreichen für dieses Problem, um dieses zu lösen, dann ist er in diesem Bereich erstmal nicht ausreichend kompetent. Aber das ist völlig unabhängig vom Wert des Menschen. Ich glaube, das ist das, was mir so wichtig ist. Das, mhm, ist das, weshalb ich mich so schwer tue mit diesem Wort inkompetent. Inkompetent transportiert für mich auch das völlige Nichtvorhandensein von Kompetenzen. Und das ist ja auch eigentlich nie der Fall. Wir haben immer irgendwie so ein bisschen, auch in jedem Bereich können wir irgendwie irgendwas, vielleicht nicht in jedem, ne, aber
ja,
zu sagen, jemand kann gar nichts in irgendeinem Bereich, das finde ich halt dann immer so ein bisschen.
Also dich stört so ein bisschen, wie es konnotiert ist, häufig von außen.
Ja, das.
Ja.
Das ist dann die Konsequenz daraus. Und das andere, dass es so absolut ist.
Mhm.
Du bist inkompetent.
Mhm.
Bumm, fertig.
Ja.
Du kannst es nicht. Aber es ist auch egal, ob du es gerade so halt nicht geschafft hast oder ob du ja auch einfach ob du es gar nicht geschafft hast. Also, ne?
Und es wird halt nicht die Frage gestellt, hättest du es vielleicht anders geschafft?
Ja, genau.
Unter anderen Umständen.
Sondern, nö, hast nicht geschafft, bist inkompetent.
Ja.
So, und das finde ich, da steckt eine Wertung drin.
Ja.
Eindeutig. Und das, da habe ich so mein Problem mit. Deswegen mag ich dieses Wort nicht. Aber ja, na klar kann man inkompetent sein in bestimmten Bereichen. Wenn wir inkompetent definieren als deine Kompetenzen reichen nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Absolut. Sollte auch, wie gesagt, erstmal kein Problem sein. Ist es aber leider oft so.
Welche Rolle spielen Kompetenzen in unserer heutigen Gesellschaft? Willst du dazu noch was sagen? Oder denkst du, wir haben das eigentlich auch schon gut abgegrast?
Ja, na, ich würde vielleicht noch sagen, dass Kompetenzen eine sehr große Rolle natürlich spielen, weil eine Gesellschaft ja auch nur funktionieren kann, wenn ganz viele unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Kompetenzen haben und die Zahnräder sozusagen ineinander greifen und alles zusammenwirkt. Ne? Also wir brauchen einfach ganz viele unterschiedliche Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Kompetenzen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass ich auch so einen kleinen Impuls habe, zu sagen, spielen vielleicht sogar eine zu große Rolle. Da ist halt wieder diese Verknüpfung da. Leistung oder Kompetenz und Wert als Mensch. Mhm. Also auch wenn Kompetenzen wichtig sind, damit Gesellschaft funktioniert, darf es trotzdem nicht sein, dass der Mensch auf seine Kompetenzen reduziert wird. Und wenn er eben aus Sicht von wem auch immer nicht genügend Kompetenzen vorweisen kann, dass er dann gleichsam auch seinen Wert als Menschen verliert. Da sind wir halt über den Punkt hinausgeschossen. Mhm. Das finde ich nicht gut. Die Tendenz gibt es teilweise. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber das gibt es durchaus. Also sowohl im Arbeitsleben als auch sogar im Schulkontext. Das hatte ich ja vorhin auch schon.
Ja.
Ja. Das ist so das, was mir so spontan dazu einfällt, was ich auch wichtig finde.
Ja. Ja, nicht nur Kompetenzen in Bezug auf Wertschätzung eines Menschen durch das Außen, also von außen durch andere Menschen, sondern auch in Bezug auf die eigene Selbstwertschätzung. Also wie wichtig sind Kompetenzen bzw. das Bewusstsein über die eigenen Kompetenzen für die Selbstwertschätzung?
Na, ich denke, einerseits helfen sie und andererseits sind sie vielleicht auch völlig egal. Also mir würde auch ein Typ Mensch einfallen, der kann in x und 30 Bereichen super kompetent sein und hat trotzdem ein geringes Selbstwertgefühl, ja. Weil es beides für den überhaupt nicht miteinander verknüpft ist, weil es nicht ankommt. Weil es nicht ankommt, dass du in dem Bereich kompetent bist und in dem und dem und dem. Ja, derjenige fühlt sich einfach trotzdem, hat kein hohes Selbstwertgefühl. Letztendlich ist es ja auch nicht schlecht, wenn Leistung und Kompetenz, wenn das unabhängig ist vom Selbstwertgefühl, aber also wenn es entkoppelt ist, ne? Also dass ich mich halt zum Beispiel auch wohlfühle, wenn ich vielleicht von außen betrachtet, andere Leute sagen, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht so vielen Bereichen kompetent. Aber wenn es halt andersrum ist, dann ist es doof. Ne? Also wenn ich super viele Kompetenzen habe und mich aber trotzdem nicht als wertvoller Mensch fühle.
Es kommt nicht an, weil irgendeine andere Blockade sozusagen noch in einem steckt, ein richtig. Ganz anderes Thema sozusagen.
Richtig, ist das, also das hat mit den Kompetenzen dann erstmal gar nichts zu tun. Die ja. können hoch oder niedrig sein, das würde für denjenigen dann wahrscheinlich gar keine Rolle spielen.
Ja.
Ich denke, bei vielen ist es so, dass schon, wenn ich mich kompetent erlebe, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ich muss nicht nur kompetent sein, sondern ich muss mich auch im Alltag als kompetent erleben.
Stichwort dann, Selbstwirksamkeit.
Ja. Genau. Dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich mich selbst wahrnehme und auch wertschätze. Aber letztendlich finde ich, kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, es darf auch davon losgelöst sein. Dass ich auch, wenn ich halt eben in nicht so vielen Kompetenzbereichen super stark bin, dass ich trotzdem sagen kann, ey, es ist okay. Wo ich jetzt gerade aktuell stehe, ist es okay. Und weiterentwickeln kann ich mich ja immer noch, wenn ich das will. Und wenn ich einen Sinn darin sehe. Und wenn ich keinen Sinn darin sehe und das nicht will, dann ist es so. Wenn ich mit mir selbst zufrieden bin. Aber dieses Wert an Leistungen, an Kompetenzen festmachen, ist ganz kritische, finde ich in gewisser Weise eine kritische Geschichte. Ich bin auch kein Fan von Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Stolz auf etwas sein, auch wenn das so ein normales, alltägliches Ding ist. Aber aus meiner Sicht, es ist kein wissenschaftliches Ding, das ist meine ganz individuelle Ansicht, aus meiner Sicht ist Stolz der nette Konterpart zu Scham. Ich finde Scham ganz, ganz kritisch, und weil eben, du hast etwas gemacht, es ist nicht gut, ich schäme mich dafür. Und das ist hemmt Entwicklung. Also Scham ist ein ganz kritisches Thema, finde ich ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und genauso ist es halt bei Stolz nicht, dass das die Entwicklung hemmt, aber es ist quasi eine Bewertung dessen, was du geleistet hast, mit dem Blick auch oder mit Einbeziehung des Blicks von außen. Also Stolz ist quasi in meinem Verständnis so...
Selbst wenn du sagst, ich bin stolz auf mich?
Ja, okay. Ja. Gerade wenn du sagst, du bist stolz auf dich, oder also gerade wenn ich sage, ich bin stolz auf mich, weil das ist so wie, ich habe die Anforderungen von außen bestanden. Puh, ich habe die Anforderungen von außen bestanden, das ist gut gelaufen. Hier in diesem Fall haben meine Kompetenzen ausgereicht. Wenn ich es überhaupt so weit schaffe, vielleicht hänge ich ja auch schon vorher, dass ich sage, okay, ich hatte Glück.
Aber ist das vielleicht nicht auch eine vorauseilende Annahme? Also derjenige kann doch auch unabhängig von anderen sein eigenes System, Wertesystem meinetwegen haben und deshalb stolz auf sich sein. Also er sagt zu sich selbst, ich bin stolz auf etwas, aufgrund von eigenen Vorstellungen, die aus mir heraus entstanden sind. Mhm. Ich mache mich nicht abhängig von der Außenwelt und deshalb sage ich, ich bin stolz auf mich.
Ja. Also wie gesagt, das ist auch nur so ein persönliches Ding. Okay. Ich empfinde Stolz als auch als eine Aufwertung oder als ein Betrachten von, ich bin jetzt in dem Moment, in dem Sinne, ich habe was geschafft, ich bin vielleicht auch da besser als andere. Das ist jetzt erstmal auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, das ist mein ganz persönliches Ding. Ich habe so mein Problem mit dem Begriff Stolz. Ich bin stolz. Ich müsste vielleicht für mich auch nochmal mehr ergründen, woran das genau liegt. Aber für mich fühlt sich das immer so an wie, ich bin da jetzt gerade besser als irgendjemand. Oder ich bin von Leute, die mich jetzt von außen betrachten, die würden sagen, ja, das hast du bestanden. Mhm.
Okay.
Aber mir ist auch bewusst, dass das keine allgemeine Ansicht ist. Wie gesagt, das ist so mein persönliches Empfinden dieses Begriffs.
Dennoch sehr spannend.
Als, wie gesagt, als in Anführungszeichen positives Gegenstück zu Scham,
ja.
Wenn es eben nicht ausgereicht hat. Wenn jemand von außen kommt und sagt, nee, du hast das nicht gut gemacht. Ja. Das war nicht gut.
Ja. Okay. Man kann ja Kompetenzen nicht nur feststellen und dazu beraten, sondern auch fördern. Was definiert Kompetenzförderung?
Na, ich würde sagen, alles, was dich dazu bringt, deine Kompetenzen zu erweitern. Aber das ist auch, das ist so hochgradig individuell, wie die Kompetenzen an sich. Also letztendlich, wenn du einen Gitarrenlehrer hast, dann gehst du da hin und dann betreibt er bei dir Kompetenzförderung, indem er dir als Experte beibringt, wie du Gitarre spielen kannst. Wenn du die Fahrschule besuchst, dann hast du einen Fahrlehrer, der dich darin fördert, deine Fahrkompetenzen zu erweitern. Ne? Das wäre jetzt so diese Expertengeschichte.
Mhm.
Du hast halt einen, der es kann und der bringt es dir bei, die du es im Moment noch nicht so kannst.
Mhm.
Dann gibt es aber auch noch die Form von Kompetenzförderung, wo das Gegenüber, also der Beratende sozusagen, nur die Tools stellt, du aber selber Expertin bist für deine Lebenswelt, für die Kompetenzen, die du erweitern möchtest, für vielleicht ein Problem, das du überwinden willst mithilfe deiner Kompetenzen.
Und darin liegen wahrscheinlich auch schon die Möglichkeiten von einer Kompetenzförderung, wenn man jetzt von diesem offiziellen Rahmen ausgeht, Kompetenzberatung. Diese Tools können dich dabei unterstützen, deine eigenen Kompetenzen zu fördern, aber die Grenzen liegen darin, dass du ja auch einen Widerstand in dir tragen kannst. Nee, ich möchte jetzt eigentlich diese Tools gar nicht anwenden oder ich möchte die Strategien, die ich jetzt gemeinsam mit meinem Kompetenzberater sozusagen entwickelt habe, gar nicht in meinem Alltag anwenden. So, also es kommt auf mich selbst drauf an und wenn ich Widerstände in mir spüre, ja dann hat da die Kompetenzförderung sozusagen ihre Grenze erreicht, oder?
Ja, wobei ich glaube, wenn du gar nicht den Willen hast, dann gehst du nicht in die Beratung. Und wenn du es im Laufe der Beratung feststellst, dann kann es eben nur einfach sein, dass die Passung nicht da ist zwischen dem Beratenden und dir. Ne? Also, dass du einfach in dem Moment was anderes bräuchtest, um diese Kompetenzen zu erweitern, was dir deine Beraterin, dein Berater in dem Moment nicht geben kann.
Ja, einerseits das, andererseits weiß ich aus eigener Erfahrung aber auch, dass es durchaus Menschen gibt, die Entscheidung getroffen haben, so ich gehe jetzt in so eine systemische, lösungsorientierte Kompetenzberatung, wie auch immer, lasse dort meine mit dem Ansinnen, ich möchte meine Kompetenzen dort fördern lassen. Aber dieserjenige merkt dann vielleicht im Laufe der Gespräche, boah, die Fragen, die er mir stellt, passen mir überhaupt nicht oder das Setting stört mich, wie auch immer, und baut sich so eine Blockade auf. Und aufgrund dessen, obwohl er ursprünglich eigentlich den Plan hatte, jetzt hier seine Kompetenzen fördern zu lassen, null von dem anwendet, was da gemeinsam besprochen oder entwickelt wurde.
Na, das meine ich eigentlich damit, dass die Passung nicht da ist.
Okay.
Zwischen demjenigen, der eigentlich dahin geht und seine Kompetenzen erweitern will, aber dann in diesem Beratungssetting nicht das bekommt, was er bräuchte dafür, um diese Kompetenzen zu erweitern. Ne? Mhm. Also wenn die Tools, die angewendet werden, halt für denjenigen nicht passen, wenn derjenige daraus dann nicht das mitnehmen kann oder nicht der damit einfach nicht so gut arbeiten kann. Dann wäre es jetzt an dem Berater zu sagen, okay, hier ist ein Widerstand da, wir müssen gucken, woran liegt es? Liegt das jetzt hier vielleicht auch an diesem Beratungssetting oder gibt es da noch von außerhalb irgendwelche Dinge, die blockieren? Und dann kann man die beeinflussen oder nicht. Dann ist es eigentlich noch ganz gut, wenn die Blockade im Beratungssetting selber liegt, weil dann kannst du auf jeden Fall als Beratende noch mehr Einfluss nehmen, indem du halt sagst, okay, das ist einfach vielleicht nichts für dich, ist ja völlig okay, spricht ja jeder auf was anderes an. Dann probieren wir was anderes.
Ja, manchmal ist es vielleicht nur ein Stuhl, der falsch steht.
Oder ja, das sind manchmal wirklich ganz unscheinbare Dinge tatsächlich, ja.
Ja. Welche Möglichkeiten habe ich denn selbst, um meine Kompetenzen zu fördern? Immer wieder.
Ja, ganz viele. So viele, wie es auch Kompetenzen gibt, würde ich sagen. Also da sind die Menschen ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Der eine, der setzt sich mit dem Buch hin. Auch ein Buch kann dein Wissen erweitern und auch dein Können vielleicht unter Umständen. So, der Nächste, der braucht halt unbedingt einen Kurs, wo er es mit Leuten zusammen machen kann. Ne? Der braucht halt dieses Tun und diese Gemeinschaft dazu. Und ja, der Dritte, der hätte vielleicht einfach einen Einzellehrer, der da irgendwie was zeigt und wo er dann auch in seinem Tempo das für sich machen kann. Also letztendlich, es kommt immer sehr auf den Menschen an. Also es kommt auch an, was bist du für ein Mensch und auch um was geht es. Also wenn ich jetzt Gitarre lernen will, um mal wieder das Beispiel zu bemühen, ein Buch alleine ist dann vielleicht nicht so ausreichend, weil du ja dann auch vielleicht jemanden brauchst, der mal drauf guckt und sagt, na hier, hältst du das noch falsch oder was auch immer. Das kann ein Buch nicht. So, es kommt da doch immer drauf an, was willst du lernen. Wenn es darum geht, mir Wissen über Pflanzen anzueignen oder Pflanzen zu erkennen und die dann zu sammeln, naja, dann reicht vielleicht ein Buch auch. Dann ist es vielleicht auch okay. Wenn ich generell eher zu Büchern tendiere als jetzt zu einem Kurs, ich kann sicherlich auch zum Pflanzensammeln einen Kurs machen, aber wenn ich sage, okay, nee, ich mache das lieber in meinem Tempo und zu Hause und zu meinem Zeitpunkt, wenn ich da Lust drauf habe und die Muße dafür habe, dann ist vielleicht das Buch das Mittel der Wahl. Ja. Wenn du Leute brauchst, mit denen du es gemeinsam machen kannst, damit einfach die Energie hochgehalten wird, damit du sagst, ja, ich bleibe dran und da habe ich auch mehr Lust, das macht mir mehr Freude, wenn ich das gemeinsam mache, bist du ja der Typ dafür und dann macht ein Kurs vielleicht mehr Sinn. Also Möglichkeiten gibt es unendlich viele, je nach Mensch und Domäne wieder.
Ja, es gibt aber auch Kompetenzen, finde ich, die sich nicht unbedingt stärken lassen durch einen Kurs oder durch einen Lehrer, so im 1-zu-1-Setting, sondern einfach, indem man lebt, also durch Lebenserfahrung. Also wenn man jetzt mal so von sozialen Kompetenzen ausgeht oder anderen.
Jein. Mhm. Also zum einen, Erfahrung an sich kannst du ganz viel haben, aber das Erfahrung allein ist nicht unbedingt viel wert, weil du musst diese Erfahrung integrieren, du musst das reflektieren, was du da jetzt eigentlich erlebt hast und dann wiederum deine Erkenntnisse daraus generieren. Mhm. Weil du kannst unglaublich viele Erfahrungen sammeln, wenn du die einfach so hinnimmst und so nicht darüber nachdenkst oder eben nicht reflektierst, dann wird dir auch die Entwicklung schwerfallen. So, und das ist das eine. Und das andere ist, doch, es gibt auch Kurse und Settings jenseits von reiner Lebenserfahrung, die du in deinem Privatleben sammelst, die dir dabei helfen können, eben zum Beispiel diese Reflexionsfähigkeit zu stärken. Also es braucht beides sicherlich. Also wenn du nur so einen Kurs besuchst, aber außerhalb keine Lebenserfahrung machst, ist auch schwierig. Aber das ist ja nicht der Fall. Du machst ja jeden Tag irgendeine Lebenserfahrung. Und gerade wenn es auch um soziale Kompetenzen geht, wir alle haben mit Menschen zu tun. Aber du kannst durchaus Bücher lesen, unglaublich viele Bücher zum Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, Selbstreflexion und auch Kommunikation und Gestaltung von Beziehungen und so.
Aber wenn du selber nicht ins Tun kommst und das nicht integrierst und nicht sacken lässt sozusagen, dann kann daraus nicht unbedingt eine Kompetenz erwachsen.
Nee,
nur allein dadurch, dass du das Buch liest.
Genau. Ja. Das ist wieder das Wissen, Können, Wollen.
Ja.
Wenn ich das Buch lese, klar, dann habe ich vielleicht das Wissen, wenn ich das behalte. Wenn ich es nicht anwende, dann komme ich aber nicht in den Bereich, wo ich sage, okay, ich kann das auch wirklich. Und ja, wenn ich keinen Bock drauf habe, naja, dann lasse ich es sowieso. Dann ist es so.
Ja.
Also natürlich, es braucht immer alles. Du brauchst das Wissen, wie man es macht. Du brauchst die Möglichkeit, das irgendwie wirklich zu tun. Also im Praktischen, um das Können zu entwickeln. Und du brauchst natürlich auch die Muße dahinter. Ne? Und ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, also anstrengender, jemandem, wenn wir jetzt von Konflikten reden, wenn wir von sozialen Kompetenzen reden, es ist anstrengender, wenn wir uns jetzt streiten, dann mich ganz bewusst zu besinnen, zu sagen, okay, wo liegen jetzt denn eigentlich die Bedürfnisse vom Gegenüber? Wo liegen denn jetzt deine Bedürfnisse? Warum verhältst du dich so, wie du dich verhältst? Und auch in einem Konflikt zuzuhören und mich von mir zu entfernen und den Bedürfnissen der Not, die ich jetzt gerade habe, das ist erstmal anstrengend. Ja. Wenn ich eigentlich denke, ey, scheiße, Mann, ich will aber das und das, das ist mir jetzt wichtig, warum siehst du das nicht? Aber dem anderen geht es genauso. Mhm. Dem anderen geht es genauso, der fühlt sich auch nicht wahrgenommen in seinem Bedürfnis. Vielleicht, dass er gerade ganz andere Themen hat und dieses Kleine, was du jetzt noch willst, das fast zum Überlaufen bringt.
Ja.
So, natürlich ist es anstrengender, aber letztendlich ist es auch so viel fruchtvoller, wenn ich auch im Streit, um jetzt mal eben bei diesem Beispiel Konfliktlösung, Konfliktmanagement zu bleiben, wenn ich auch im Streit sage, okay, ich wende das jetzt an, was ich vielleicht irgendwo mal gelesen habe oder, und entferne mich jetzt ganz bewusst von mir. Das ist wahrscheinlich weniger intuitiv, weil du ja gerade selber und so ein Bedürfnis hast. Ne? Aber ganz zu sagen, nee, ganz bewusst bin ich jetzt bei dir. Was liegt hinter deinem Verhalten? Weil es hat irgendeinen Sinn, sonst würdest du es nicht zeigen.
Ja.
Jedes Verhalten ist sinnvoll. Und auch wenn du jetzt wütend wirst und wenn du jetzt vielleicht mit Tellern schmeißt und so, ist das für dich jetzt erstmal ein sinnvolles Verhalten, weil du vielleicht Druck abbauen musst. Und das zu akzeptieren, anzunehmen, dass das so ist, dass das nicht verurteilenswert ist, sondern dass das eine Not ist, die dahinter steht. Und das zu verstehen, was es für eine ist und dann sich zum anderen zu bewegen, das ist Jackpot. Also für den anderen ist das Jackpot. Wenn jemand bereit ist, sowas zu tun. Und das kann die Beziehung unglaublich...
Boah, ich glaube, wenn wir das alle so machen würden, das würde so viele Probleme lösen.
Klar, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt riesen, riesen schwer. Weil du bist ja auch emotional gefangen in deinem eigenen Thema in dem Moment. Das ist ja auch...
Ja.
Sonst wären wir ja nicht wütend. Sonst wird man sich ja nicht streiten. Wenn wir immer nur sagen würden, okay, ja, ich höre da jetzt raus, wenn du auf den Teller schmeißt, dass du jetzt gerade... Nee, da ist ja vorher was passiert, ne? Und natürlich bist du dann wahrscheinlich auch selber auf 180 und... So ein Konflikt entsteht ja nicht, weil einer irgendwie gerade angespannt ist, ne? Sondern das ist ja dann meistens, wenn beide diese Spannung entwickelt haben, aus dem Gespräch heraus oder was auch immer. Aber darin liegt ganz viel Potenzial, darin liegt extrem viel Potenzial, ganz bewusst sich da rauszunehmen, die eigenen Emotionen rauszunehmen. Es gibt doch diesen Ausspruch, je emotionaler ein Thema, umso weniger Emotionen beim Besprechen.
Mhm.
So, jetzt sind wir irgendwie ganz doll in das Thema Konfliktmanagement abgerutscht.
Das macht nichts. Macht gar nichts. Ich muss nur trotzdem mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Welche Rolle spielt die Stärkung von Kompetenzen für die Lebenszufriedenheit?
Also allgemein gesprochen, denke ich, ist das bei vielen auch wieder losgelöst. Du kannst halt super viele Kompetenzen, das hatten wir ja vorhin schon mal, super viele Kompetenzen haben und trotzdem unzufrieden sein. Aber da gibt es eben auch Kompetenzen, die dafür sorgen, dass du zufrieden bist. Ne? Also... dass du in der Lage bist, ja, in gewisser Weise mit dir selbst klarzukommen, ne? Dich selbst motivieren zu können, dich überhaupt selbst erstmal erspüren zu können. Ne? Was hast du für Bedürfnisse? Was brauchst du? Was hast du für Ziele? Kannst du deine Ziele formulieren? Also sich selbst zu kennen, dich selbst motivieren zu können, dich selbst vielleicht auch wieder beruhigen zu können, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Ich glaube, das sind so Kompetenzen, die ganz, ganz wichtig sind für die eigene Zufriedenheit im Leben.
Ja, überhaupt erstmal den Kontakt zu sich selber zu haben.
Genau.
Wie viele Menschen, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein, haben das vielleicht nicht, noch nie gehabt oder verlernt?
Ja. Ja, da liegt wirklich ein großes, großes, eine große Aufgabe. Vor uns allen. Und das ist halt auch so ein bisschen, wo ich so meine Mission sowieso meinen Themenschwerpunkt in genau diesem Bereich.
Okay.
Dass Menschen wieder mit sich in Kontakt kommen und ihre Beziehungen auf eine fruchtvolle Weise gestalten.
Ja, sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen bei dem gesellschaftlichen Aspekt. Was läuft denn gesamtgesellschaftlich oder auch politisch schon ganz gut, wenn es um die Wertschätzung, die Gleichstellung und Förderung von Kompetenzen geht, aus deiner Sicht?
Na, ich habe zumindest das Gefühl, dass so das Gespür dafür wächst. Also, dass wir nicht alle auf die gleiche Weise funktionieren müssen, dass wir auf die gleiche Weise funktionieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen das hinterfragen, was sie eigentlich tun und ob das ihrem Wesen überhaupt entspricht. Also ob da eben diese Motivation hinter dem, was sie tun, überhaupt da ist.
Mhm.
Und sich dann eben auch teilweise eigene Nischen bilden und eigene Nischen suchen. Das finde ich ganz gut. Oder auch, auch dass Inklusion ein Thema ist, auf jeden Fall. Das ist ja auch noch nicht immer so. Das ist ja auch eine Entwicklung, die... Ja, da geht auch noch viel mehr, ne? Das ist keine Frage, ne? Aber wo auf jeden Fall was passiert ist, ne? Also vor, weiß ich nicht, vor 30 Jahren, da hat man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von Inklusion gesprochen. Und das finde ich auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung. Ansonsten fällt es mir tatsächlich schwer, da jetzt Dinge auf den Punkt zu bringen. Zu sagen, ja, das und das auf jeden Fall.
Das war doch schon ausreichend.
Aber ich glaube, letztendlich geht die Bewegung eher von den Individuen aus. Mhm. Und die bilden ja natürlich dann auch die Gesellschaft, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt von oben sozusagen irgendwie, ja, wir machen das jetzt so und so, dass ihr euch alle wohler fühlt. Sondern ich glaube, das sind echt die Menschen, die sich Gedanken machen,
mhm.
die dann Möglichkeiten schaffen, für sich selbst, für andere sich zu entfalten.
Okay. Ein Thema, was viele wahrscheinlich nicht mehr hören können oder hören wollen, aber sind wir mal ehrlich, es wird uns doch noch mal beschäftigen oder beschäftigt uns immer wieder mal, nämlich Corona. Was denkst du denn, gibt es Kompetenzen, die allgemein gesprochen während Lockdown, Homeoffice und Co. bei uns allen in Anführungszeichen gelitten haben oder sogar verloren gegangen sind?
Also verloren gegangen auf keinen Fall, da bin ich sehr optimistisch. Gelitten haben sie vielleicht, ja. Also gerade so, wenn ich an Sozialkompetenzen denke, natürlich hat das irgendwie eine Auswirkung, wenn du monatelang niemanden siehst. Also gerade die Leute, die jetzt alleine wohnen, die jetzt wirklich über mehrere Wochen niemanden sehen, also persönlich sehen konnten.
Mhm.
Aber tatsächlich glaube ich nicht mal, dass die Kompetenzen darunter gelitten haben. Vielmehr glaube ich, dass parallel zu der Kompetenz, also unabhängig davon, eine Unsicherheit entstanden ist. Dass man plötzlich nicht mehr so das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen hat, mit anderen Menschen umzugehen. Und ich habe das tatsächlich von mehreren Leuten gehört,
ja.
die bei dem ersten Versuch, dann wieder rauszugehen, ganz unsicher waren und, puh, kann ich das überhaupt noch?
Ja.
So, dann haben sie die ersten Erfahrungen gemacht und haben gemerkt, oh nee, eigentlich ist alles unverändert. Ne? Auch wenn es vielleicht ein bisschen gedauert hat, da wieder reinzukommen. Ne? Aber letztendlich haben sie an ihren Kompetenzen, an ihren Sozialkompetenzen über die paar Wochen jetzt oder also wo es jetzt wirklich so richtig krass war. Ne? Natürlich reden wir mittlerweile auch von mehreren Jahren, aber wir hatten ja auch Kontakt immer wieder zwischendurch. Und aber es ist auch eigentlich egal, ob wir jetzt über Wochen reden oder über 2 Jahre. Ich glaube nicht, dass du Kompetenzen, die du vorher jahrzehntelang kultiviert hast, dass die so in so kurzer Zeit, vergleichsweise so kurzer Zeit, völlig verkümmern und die dann nachher nicht mehr hast. Ich denke, nur die Unsicherheit steigt eben, dass du dir nicht mehr zutraust, dass du diese Kompetenzen noch anwenden kannst.
Ja, oder wenn wir jetzt von Menschenansammlungen sprechen oder ich treffe auf einmal plötzlich wieder 5 Leute in einer Woche, dass es auch wieder Reizüberflutung ist, ne? Dass man irgendwo auch ein bisschen überfordert damit ist, plötzlich wieder von so vielen Menschen umgeben zu sein und sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen sich eben so zeigen können, auch mit Umweltreizen, Lautstärke. Also ich spreche jetzt auch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung. Mir ging es und geht es teilweise auch immer noch so.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich denke auch da, das kommt wieder.
Mhm.
Ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass wir jetzt durch Corona Kompetenzen verloren haben, die wir nicht wiederkriegen.
Und gibt es welche, die jetzt mal ganz konträr gesprochen, eher gestärkt wurden, die vielleicht besonders in Corona-Zeiten ans Tageslicht gekommen sind.
Das wiederum denke ich schon, weil neue Umstände erfordern immer eine Anpassung. Ja, und absolut. Eine Anpassung erfordert auch immer eine Weiterentwicklung.
Ja.
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich das Homeoffice. Du bist plötzlich nicht mehr im Büro oder wo auch immer an deinem Arbeitsplatz. Du kriegst plötzlich nicht mehr gesagt, dann und dann hast du das und das zu tun, sondern musst dich selber irgendwie organisieren.
Ja.
Du weißt, was du für ein Pensum hast und was du für Aufgaben zu erledigen hast. Aber wie und wann du das machst, ist letztendlich dir überlassen.
Ja.
Und ich denke, dass gerade da sich ganz viele Leute weiterentwickelt haben in der Zeit. Oder auch Homeschooling, ja. Die eigenen Kinder plötzlich unterrichten, wo vielleicht, also da hattest du wahrscheinlich vorher als Eltern nicht unbedingt dran gedacht, dass du mal in die Lage kommst, irgendwie eine Lehrerin oder einen Lehrer zu ersetzen. Und plötzlich musstest du das tun, ganz massiv, jetzt mal über Hausaufgaben hinaus gesprochen, ne? Sondern wirklich den Lehrstoff da irgendwie vermitteln.
Ja, also du hast jetzt zwei Beispiele genannt, Homeoffice und Homeschooling und so, und ich glaube, da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, die dazu beigetragen haben, dass Leute vielleicht nochmal sich bewusster darüber werden, was ist eigentlich, was fordert mich eigentlich heraus, was stresst mich eigentlich, also was ist eigentlich gerade richtig schlimm für mich, sich mit seinem eigenen Stressempfinden auseinanderzusetzen. Krisen, also letztendlich haben wir alle in einer dieser großen Krise gelebt oder leben es teilweise immer noch. Und dann hatte jeder für sich in seinem Mikrokosmos auch nochmal so kleine Krisen zu bewältigen so, und die noch nie da waren vielleicht auch. Und sich dann ganz neu mit diesen Themen, ja, was ist Stress, was nervt mich, was überfordert mich, was machen für mich Herausforderungen aus, auseinanderzusetzen und wie gehe ich dann damit um und das zusammen mit meinen nächsten Mitmenschen.
Naja, und auch da ist es ja ein toller Bereich, den du da nennst, wo wir uns in dieser kritischen Phase eben auch auseinandersetzen mussten und uns unsere Fähigkeiten erweitern konnten, zumindest, durften.
Ja.
Ja, klar. Also ich denke nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist es eher für die eigenen Kompetenzen eher förderlich oder eher, also haben wir eher was verloren oder eher was gewonnen, dann würde ich sagen, ganz klar gewonnen. Weil du verlierst es nicht so schnell, was du mal wirklich gekonnt hast, was du wirklich gelernt hast, was du kultiviert hast als Kompetenz. Aber wenn du eben eine neue Herausforderung hast, auch wenn das unangenehm ist in dem Moment, aber da erwächst was draus. Aus dieser Auseinandersetzung erwächst was. Also ich denke schon, auch über diese klassischen Dinge hinaus, Selbstmanagement im Sinne von Homeoffice, einfach ist auch mit mir selber auszuhalten, mich mit mir selbst zu beschäftigen und eben auch eben diese schwierige Zeit, dass ich kann niemanden sehen, zu überbrücken. Da entwickeln wir ja auch Strategien, um das zu schaffen und entwickeln vielleicht oder entdecken vielleicht ganz neue Dinge, ganz neue Themen, die vorher in unserem Leben gar keine Rolle gespielt haben. Insofern denke ich durchaus, dass wir da auch gestärkt rausgehen, was die Kompetenzen angeht und nicht geschwächt, überhaupt nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine positive Sicht auf das Ganze. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die nicht alle teilen. Also ich wollte jetzt auch nicht bewusst von Corona als Chance oder sowas sprechen, weil sich damit, glaube ich, auch viele, viele zu Recht schwer tun, weil diese Zeit, dieses Thema einfach auch sehr viel Leid mit sich gebracht hat.
Auf jeden Fall, also bin ich überzeugt von. Na klar. Also das war keine leichte Zeit. Ist es vermutlich auch, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das abgeschlossen ist, wird es auch wieder phasenweise nicht werden, bin ich sicher. Also das Leid ist davon ja mal völlig ausgegrenzt, ne? Und dass das auch eine ganze Menge, dass wir eine Menge verarbeiten mussten in der Zeit und dass wir auch vielleicht nicht unbedingt die schönsten Jahre hatten. Aber rein, wenn wir jetzt von Kompetenzen sprechen, denke ich nicht, dass wir da irgendwie befürchten müssen. Also da möchte ich einfach auch ermutigen, dass wir nicht befürchten müssen, dass wir da irgendwas verloren haben als rein an Kompetenzen.
Voll gut, ja. Ich überlege gerade, zwei Fragen mit meiner ursprünglich angedachten Abschlussfrage zusammenzufassen, weil in dieser Abschlussfrage so viel von diesen anderen zwei drinsteckt. Deshalb bin ich jetzt einfach mal mutig und komme gleich zu der Abschlussfrage.
Okay.
Nee, halt. Also ich muss vorwarnen, die ist sehr lang. Also Konzentration.
Okay, ich bemühe mich zuzuhören und alles aufzunehmen.
Angenommen, du könntest für einen Moment eine gute Fee, eine Zauberin oder irgendein anderes wundersames Wesen deiner Wahl mit übernatürlichen Kräften sein und du hättest die Möglichkeit, der Menschheit etwas wirklich Gutes zu tun, und zwar indem du jedem Menschen drei Kompetenzen schenkst, von denen du glaubst, dass sie jeder Erdenbürger wirklich braucht.
Oh ja, das ist eine schöne Frage.
Welche drei Kompetenzen wären das?
Das ist eine schöne Frage. Bei uns selber angefangen, weil ich glaube, dass daraus schon ganz viel erwächst, ist die Selbstliebe. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was, ja, glaube ich, so im Alltag viel vergessen wird. Mhm. Auch wenn es um Kompetenzen geht im Bereich von Fachkompetenzen. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach die Selbstliebe. Ich meine mit Selbstliebe nicht Selbstverliebte, das möchte ich ganz, ganz deutlich abgrenzen, ne, weil das auch gerne mal falsch verstanden wird. Also Selbstliebe ist nicht, ich halte mich für den tollsten Menschen, der je auf diesem Planeten gewandelt ist und ich kann alles und ich weiß alles, sondern vielmehr, ich weiß eben, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass ich nicht alles kann, dass ich nicht alles weiß und dass ich Fehler habe. Und ich kann diese Fehler annehmen und ich kann mich selbst annehmen, ich kann mich selbst akzeptieren, ich kann sagen, hey, ich bin zufrieden mit mir. Mir geht es gut mit mir, so wie ich bin. Und das würde ich ganz vielen Menschen, also das würde ich allen Menschen wünschen, dass sie mit sich im Reinen sind, dass sie mit sich in Harmonie sind, weil daraus wiederum für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen so wahnsinnig viel erwachsen kann. Ja. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich mit anderen Menschen ganz, ganz anders umgehen,
ja,
als wenn ich selbst ganz viele Kämpfe in mir offen habe. Und dann bin ich viel schneller angespannt, habe eine viel kürzere Zündschnur und trage das eben dann auch in andere Beziehungen, die am Ende mit meinen Themen überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Deswegen ist das ist eigentlich das aller, aller, allergrößte. Gleichsam, wenn wir das haben, wünsche ich mir auch, wenn ich denke, in gewisser Weise kommt die automatisch, wünsche ich mir eine Offenheit fürs Gegenüber, ein Interesse am Gegenüber. Warum verhält er sich, wie er sich verhält? Das macht er nicht, weil er doof ist. Das ist auf jeden Fall safe. Das ist nicht der Fall. Er macht das nicht, weil er doof ist. Auch das unnachvollziehbarste Verhalten hat für ihn subjektiv einen Sinn.
Was hat ihn dazu gebracht?
Genau.
Welche Motive und so weiter.
Genau.
Ja.
Und die müssen nicht mal bewusst sein. Also ich würde nicht mal fragen, was bewegt ihn jetzt dazu, mhm, oder welches Ziel verfolgt er damit. Weil manchmal ist es gar nicht bewusst. Manchmal ist es einfach nur, ich habe jetzt keine andere Handlungsmöglichkeit. Ich kann jetzt gerade nur so reagieren. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und dann ist aber eben auch dieses Reagieren irgendwo eine Auflösung von irgendwas. Also etwas, was in diesem Moment gefühlt nötig ist. Und einfach dieses Verständnis für mein Gegenüber, dieses offene Interesse, ohne Verhalten, also als negativ bewertetes Verhalten auf mich zu beziehen, sondern ganz offen zu fragen, okay, was steht jetzt dahinter? Welches Bedürfnis, das vielleicht nicht gesehen wird, steht jetzt dahinter? Was braucht dieser Mensch, um sich wohlzufühlen? Quasi dem Gegenüber zur Selbstliebe auch zu verhelfen ein Stück weit.
Ja.
Und damit sind eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ist mit diesen zwei Dingen schon viel Positives gewünscht. Das Dritte wäre vielleicht eine, jenseits von mir selbst und jenseits von mir in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, also für alle jetzt gesprochen, die Gegebenheiten ringsherum. Und da würde ich mir wünschen, für alle Menschen eine gesunde Portion Gelassenheit. Entspannt euch. Habt Vertrauen.
Ja.
Das ist eigentlich so meine Message. Das möchte ich unbedingt. Ich danke dir wirklich. Ich danke dir für diese Frage.
Gern geschehen.
Habt euch lieb. Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Habt euch lieb. Habt euch selbst lieb. Habt euch gegenseitig lieb.
Und genießt die Zeit, die ihr miteinander habt.
Richtig. Und nicht nur miteinander, sondern auch auf dieser Welt. Das Leben ist ein großes Geschenk. Ja? Und uns stehen so viele Türen offen. Aber wir neigen leider dazu, uns die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir sie uns angucken, zu sagen, ja, ich könnte. Aber da ist ja das. Ah, nee, ich mach's nicht. So. Und das meine ich halt auch mit Gelassenheit. Nee. Nicht zerdenken. Nicht, ja, du könntest, aber. Nee, machen. Mhm. Probier's einfach. Das Risiko, in eine Chance verstreichen zu lassen, sehe ich persönlich als viel größer, als eine Chance zu nehmen und festzustellen, ach naja, gut. Weil sonst kannst du dich vielleicht auch immer fragen, na, was wäre, wenn, das kannst du dich sowieso, ne? Aber das meine ich eben auch mit der Gelassenheit. Auch dieses Vertrauen darin, ey, ich werde schon die richtige Entscheidung treffen. Und es wird schon für was gut sein. Dümmer werde ich so oder so nicht. Ich werde aus jeder Entwicklung, die ich mache, irgendeine Erfahrung mitnehmen, die mir weiterhilft, die mich als Mensch weiterentwickelt. Auch aus total schwierigen Situationen heraus. Auch aus schwierigen Lebensphasen, wo wir vielleicht auch zwischenzeitlich denken, ey, hier ist einfach mal alles richtig kacke. Kann ich hinterher, wenn ich es schaffe, mich aus diesem Tal wieder zu erheben, vielleicht zurückgucken und sagen, okay, hier konnte ich aber das und das mitnehmen. Und wenn es nur einfach das Einfühlungsvermögen ist für jemanden, dem es vielleicht auch so geht in Zukunft, dass ich dann nicht sage, da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so und so sich verhalten kann. Mhm. Aber da sind wir schon wieder beim zweiten Wunsch, der ist ja damit eigentlich schon erfüllt.
Ja.
Also das sind meine drei Wünsche. Selbstliebe, ein offenes Interesse am Gegenüber für ein Verhalten, das wir vielleicht nicht gleich nachvollziehen können, und eine Gelassenheit, eine gewisse Gelassenheit den Gegebenheiten gegenüber, den Lebensentwicklungen gegenüber. Ja.
Ja, danke. Ich glaube, das ist wahnsinnig rund. Das macht diese erste Episode ziemlich rund. Ich danke dir, Aline, dass du meine erste Gesprächspartnerin warst, dieses Podcast.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Und ja, für euch da draußen, ich freue mich über Anregungen, über eure Gedanken, über Kritik. Ihr könnt sie mir gerne per E-Mail schreiben an kontakt@lisa-becke.de oder über mein Instagram-Profil, wenn ihr denn Instagram nutzt. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt für weitere Episoden oder potenzielle GesprächspartnerInnen, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Subjektiv kurios.